erwartungsvolle Hoffnung. Ich hoffe, dass dieses Thema uns mehr ermutigt, Hoffnungsmenschen zu werden. Advent heißt Zeit der Erwartung. Wie ist denn das so mit den Erwartungen unseres Lebens? Nun, es gibt freudige Erwartungen und wir befinden uns alle in so einem Moment, vielleicht gerade in diesen Tagen. Freudige Erwartungen im Sinne der Lichterglanz, der weihnachtlichen geschmückten Wohnzimmer und Straßen und Geschäfte, das weckt Erwartungen. Kinder erwarten das große Fest und alle Tage zählen sie am Adventskalender gespannt. Einige haben die Schokoladen alle am ersten Tag gegessen, alle Fenster aufgemacht. Es soll doch die Spannung kommen, dass man sich so auf den 24. hin orientiert. Ich finde es cool, wenn einige Kids das nicht abwarten können. Erwachsene sind in Erwartung, vorbereiten, Geschenke kaufen. Man erwartet Besuch, nächste Woche geht's los, alles ist vorbereitet im Kopf, die Rezepte sind rausgeholt und die ganze Familie kommt. Wie, ach du Schreck, wie herrlich, die zwei Momente, die es gibt, wie schön das ist, oder jetzt kommt die Familie. Also tu dich jetzt mal ausrüsten. Ja, die Erwartung ist auch in den Gesichtern auch abzulesen. Erwartung macht Menschen aufrecht, den Gang fest und von den Gesichtern strahlt es. Wenn ein Mensch es weiß, in Hoffnung zu leben, und jeder hat es gerade verstanden, dass es eine Brücke ist eigentlich zu einem Lifestyle der Hoffnung. Lifestyle von Erwartungen, und zwar guten Erwartungen zu haben. Das waren die freudigen Erwartungen. Nun ängstliche Erwartungen. Somit sind wir auch bestückt, Angst zu haben. Schlechte Erinnerungen und Erfahrungen provozieren schlechte Erwartungen. Ganz, ja, wie sollen diese Festtage begehen? Wie soll ich das aushalten, wenn der Partner nicht mehr da ist? Wie soll ich das aushalten, wenn der Partner verstorben ist? Werde ich das Alleinsein ertragen? Ja, letztes Jahr habe ich es gerade noch so hinbekommen. Werde ich das dieses Jahr tun können, ohne Medikamente, die meine Depression helfen? Was mögen denn die Erwartungen der fliehenden Kriegsgebieten sein? Wann ist denn der nächste Raketeneinschlag? Was sind denn die Erwartungen der Flüchtlinge in den Lagern? Der Schwerkranke in seinem Krankenlager? Was erwarten diese Menschen? Ich wünsche uns eine Solidarisierung mit all diesen Gefühlen und Lebensumständen, wo auch einige auch unter uns hier heute Morgen oder im Stream gerade erleben, wo sie sich gerade befinden. Wie wird denn die Diagnose ausgehen? Wird es noch Krebszellen zu sehen sein? Ist es echt nur gut oder ein bösartiger Tumor? Was erwartet man da? Und deswegen, wir wissen, dass all das, was wir in unser Leben so schmücken, aber die auch Fassade sein kann, tief in den Herzen ängstliche Erwartungen. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns im Gebet solidarisieren, dass wir eine angezündete Kerze sind für diese Menschen, die wir begegnen, auf der Arbeitsstelle, unter unseren Freunden, Nachbarn und Verwandten. Freudige Erwartungen, ängstliche Erwartungen. Es gibt auch zerbrochene Erwartungen. Und diese Lektion kennt jeder. Enttäuscht zu sein von Menschen. Enttäuscht zu sein von Menschen, die man liebt. Enttäuscht zu sein von Freunden. Enttäuscht zu sein von Kindern. Enttäuscht zu sein von Lebenspartner, Enttäuschungen und Verletzungen durch Menschen verursacht. Nicht durch ein Blech oder durch eine Sache oder sondern durch Menschen verursacht. Denn es ist richtig, Es ist eine normale Neigung der Menschen, dass ich jetzt erwarte, ja, dass ich was erwarte von meinem Nächsten, von meinem direkten Nächsten, dass ich mich erwarte, dass er mich versteht, mich lieb hat, mich mag, das Beste für mich will, Gutes von mir redet und an mich glaubt. Und wer dann erlebt, dass genau das Gegenteil geschieht, da geht was kaputt. Menschen mit zerstörten Erwartungen, verursacht durch andere Menschen, gehen gebeugt, gesenkt, mit gesenktem Haupt. Innerlich ist das die Haltung der Persönlichkeit und der inneren Welt. Und zwar mit schleppendem Schritt. Da muss man eine Kerze sein, um das zu erkennen. Eine Kerze von Hoffnung. Da muss man so eine Rolle spielen. Hey, es ist so wichtig, dass ich mich identifiziere gerade jetzt. Wo steht mein Nächster? Wo stehe ich? Wie sieht es mit meinen Erwartungen aus? Und genau da hinein, ich möchte ein alttestamentliches Wort hineinbringen. Im Kontext der Geschichte von Israel, als sie in Gefangenschaft waren, in babylonischer Gefangenschaft waren. Und in der Geschichte von Israel gibt es sehr oft diese Episoden. Das sprechen dann die Propheten heraus. Interessanterweise werden wir feststellen, dass Jesus Bezug nimmt auf diese Geschichten und er verkörpert sie in sich. Alles, was im Alten Testament an Geschichte passiert, ist auch eine prophetische Komponente. Bis hin zu heute Morgen wird dieses Wort dich ansprechen. Es kommt zu dir, zu deinen Lebensumständen. Und höre doch hin, öffne dein Herz. Lasst uns sagen, Herr, sprich zu mir. Und ich will es einlegen. Jesaja 3 bis 35, die Verse 3 bis 4. Das ist jetzt eine Aufforderung Gottes an die, die sich als lebende Adventskranz sich verstehen. Habe ich schon mal gepredigt, dass wir diese Kerzen der Hoffnung sind. Da ist es. Stärkt die kraftlosen Hände. Seid Hoffnungsmenschen. Lasst die zitternde Knie wieder fest werden. Sagt denen, die sich fürchten, fasst neuen Mut. Hab keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie auch euch angetan haben. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Und danke für das Amen, weil das unterstreicht. Amen bedeutet, ich möchte Teil davon zu sein. Amen heißt es, ich möchte Teil davon sein. Ja, ich nehme es in Anspruch für mich. Und da finden wir auch die Botschaft von Weihnachten. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Nichts anderes haben die Engel gesagt in der Hirtennacht in Bethlehem. Heute ist euch der Retter geboren. Und Retter bedeutet, Gott ist da. Gott ist bei mir. In der Person von Jesus Christus. Was für eine Erwartung, was für eine Hoffnung. Es macht Lust zu hoffen. In der Weihnachtsgeschichte wird man von einer Dynamik genommen, so ein Hoffnungstouch, so Hoffnungsmomente zu erleben. Aber es muss darüber hinauskommen, dass wir Menschen sind, die Hoffnung verkörpern. Es geht sogar bis dahin, dass ich sage, Gott, verändere verändere meine Redeart. Mache mich doch positiv und mache mich doch als ein Mensch, der Hoffnungsträger ist, Hoffnungsbekenner. Die Erwartungen auf dieses Ereignis will der Prophet Jesaja hier aufwecken. Das Volk ist in Babylonien gefangen genommen. Und die sehnen sich zurück in ihr Land. Aber verlassen wir dieser Geschichte, die sehr wichtig ist, kommen wir zu unserer Geschichte. Sei getrost, fürchte dich nicht, denn dein Gott ist bei dir. Dein Gott ist mit dir. Ja, du sagst und denkst, mein Gott, wo ist er? Ich kann ihn nicht anfassen, ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht hören. Aber es ist eine unsichtbare Wirklichkeit. Weil das am Ende ist immer das Ergebnis von dem, was du erlebst mit dem lebendigen Jesus. Danke, Rebecca, du hast gebetet. Er muss nicht mehr geboren werden. Er ist gekommen. Er hat gelebt. Er ist am Kreuz für uns gegangen. Er ist auferstanden vor den Toten. Am dritten Tag ist er auferstanden. Und er ist im Himmel gefahren und verheißt uns seine Gegenwart durch die Präsenz des Heiligen Geistes. Das ist unser Gott. Und die Frage, von der ich mich heute einnehmen lassen möchte, ist: Wie ermutigst du Menschen, Graziano? Wie ermutigst du Menschen, die so müde geworden sind, dass sie nichts mehr hoffen können, dass sie nichts mehr erwarten? Menschen, die all ihre Vertrauenskraft verloren haben. Wie schön es wäre, wenn heute Morgen du diese Botschaft seelsorgerisch für dich annimmst und dass du sagst: Ich möchte ein Hoffnungsmensch werden. Ich möchte ein Mensch werden, der wieder Vertrauenskraft hat. Ich möchte Gott vertrauen. Ich möchte Menschen vertrauen, mit inklusive dem Risiko, dass ich enttäuscht werde. Aber ich kann es tragen. Jetzt, das lassen wir noch mal Vers 4 zu uns sprechen. Fasst neuen Mut. Hab keine Angst mehr. Denn euer Gott ist bei euch. Natürlich denkt jetzt der eine oder andere: Immanuel, Immanuel, Gott ist mit uns. Jesaja 7, Vers 14. Gott ist mit uns. Jetzt gibt euch der Herr von ein Zeichen. Ich zitiere es, wir lesen es nicht, ich zitiere es nur. Was ist das Zeichen? Die junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn bekommen, Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Dieser Name, Immanuel, Gott ist mit uns. Sie wird ihn so nennen. Ich habe mich gefragt: Maria, ja? Hast du etwas vergessen? Welchen Namen hast du deinen Jungen gegeben? Ja, Maria sagt: Graziano, ich habe ihm den Namen gegeben, den mir der Engel gesagt hat. Er soll Jesus heißen. Aber heißt es nicht, ist nicht prophezeit, er soll Immanuel heißen? Gab es da eine Kommunikationsstörung? Nun, der Name Jesus bedeutet der Retter. Und Jesaja erklärt es ja: Der Retter ist nur möglich, wenn er auch bei dir ist. Und deswegen, Immanuel ist sein Lebensprogramm. Es ist seine Lebensaufgabe. Der Immanuel-Moment in der Person von Jesus von Nazareth, aber er ist in Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen. Er ist der Immanuel-Gott, der Gott, der mit dir ist, der Gott, der mit uns ist. Und deswegen soll er sagt, er kommt. Und wenn er da ist, dann ist er da. Dann ist er da in meiner Lebenseinstellung. Er ist da in meinen Gedanken, er ist da in meinen Worten, er ist da in meinen Handlungen, er ist da in meinen zerbrochenen Erwartungen, er ist da in meiner Enttäuschung, er ist da. Immanuel, der Retter ist da. Und das ist ein Lifestyle. Menschen, die sagen, ich möchte ein Hoffnungsmensch werden, eine Quelle der Hoffnung. Menschen, die Gott kennen, sind Menschen, das sind Quellen des Guten, das sind Quellen der guten Werke und das sind auch Quellen der Hoffnung. Aber diese Hoffnung kann keiner von uns haben, wenn wir nicht uns bewusst machen, Gott ist in Jesus da. In jeder Lebensbedrohung, in jeder Lebensangst. Er ist da. Er ist da, während der Radiologe guckt und sich das Bild noch genauer anguckt. Er ist da. Er ist da, wenn du diese, wenn du weißt, was kommt jetzt, er ist da. Er ist da. Gott Immanuel ist da. Er ist da, weil wenn deine Ehe gerade kriselt, wenn du bedroht wirst von Gedanken des Selbstmordes, wenn du bedroht wirst von Gedanken, dass du zerstörerisch wirken willst, Beziehungen kaputt machen möchtest. Gott ist da. Ja, aber Gott, hast du nichts anderes zu tun, als in dieser Misere reinzukommen? Deswegen ist er gekommen, weil er der Retter ist. Er ist der Retter. Er ist der Retter in der Versuchung, wo du sagst, ich gehe zurück zur Droge. Ich gehe zurück zur Tablettenabhängigkeit. Ich gehe zurück zum Spielsucht. Nenn die ganze Palette. Er ist da und sieht diesen Kampf in dir. Er sieht es. Er ist da. Der Retter ist da. Deswegen fasse neuen Mut und hab keine Angst. Es ist ein Kampf, so eine Lebenseinstellung zu haben. Und du denkst, ja Graziano, sei erstmal betroffen und dann reden wir weiter. Und wer gerade so denkt, ich gebe dir völlig recht. Wenn wir Dinge nicht durchleben, wir haben keine Ahnung, was der andere gerade durchmacht. Aber wir haben eine Aufgabe. Und wenn ich mal so weit bin, erwarte ich, dass du mich so ermutigst. Dass du sagst, Graziano, erinnere dich an deine eigene Predigt. Erinnere dich dann, Gott ist da. Hab keine Angst, er ist da. Und das ermutigt mich. Und deswegen, ja Maria, du hast richtig gemacht. Er heißt Jesus, aber er lebt das Immanuel. Gott ist bei uns. Und was das Vergelten angeht, auch diese negative Seite. Wir kommen zur Krippe, von der Krippe zum Kreuz jetzt. Die Krippe ist auch aus Holz. Und das Kreuz ist auch aus Holz. Da heißt es nochmal in Vers 4, jetzt wird er euren Feinden, wollen wir Vers 4 nochmal lesen, fasst neuen Mut, habt keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Jetzt wird er euren Feinden alles Unrecht vergelten, das sie euch angetan haben. Denn Gott selbst ist der Retter. Wir dürfen nicht verbinden Feindschaft mit Menschen. Unter der jetzigen Perspektive, unter dem Glanz und dem Licht der erschienenen Gnade Gottes in der Person von Jesus. Ja, geschichtlich waren das echte Feinde, das war das Feindliche, es waren Menschen gemeint. Aber Jesaja muss interpretiert werden mit dem Geist des lebendigen Sohn Gottes, wo er sagt, liebt eure Feinde, haltet die andere Wange hin. Will ich so eine Kerze sein, die andere Wange hinhält, die für die Feinde betet? Das ist die Frage. Deswegen diese Vergeltung. Unsere Feinde sind all die Dinge, die ich beschrieben habe, die uns bedrohen, die uns den Frieden rauben wollen. Das ist das Feindselige. Und wenn es Menschen sind, die dir Böses angetan haben, Gott sagt, mein ist die Rache. Ui. Mein, ich vergelte, nicht du vergilst. Für dich und für mich. Menschen, die im Lichte wandeln, der Gnade und der Liebe Gottes, sie stehen nicht unter der Regel Zahn um Zahn, Auge um Auge. Nein, das ist der alte Bund. Der neue Bund ist ein Bund der Liebe und der Gnade. Und Jesus kannte diese Stelle. Was heißt es? Wenn Gott sagt, die Rache ist mein, wir denken, Gott wird diesen Menschen schlagen. Nein, nein, die Rache ist mein. Ihr Lieben, apropos Vergeltung, ein uraltes Gesetz, schon erwähnt. Wir kennen Racheverhalten unter Kindern, unter Jugendlichen und unter Erwachsenen. Menschliche Rache führt rasch zu einer Spirale der Gewalt. Und das wissen wir es. Alle Tage sehen wir Bilder, und besonders in diesen Tagen, von Racheaktionen, von Kriegsschauplätzen, überall auf dieser Welt. Aber auch hier in unserer Stadt, wisst ihr das? Karlsruhe kennt auch Gewalt in Bezug auf Rache. Die Schulen, die Pädagogen unter uns können uns da ein Liedchen davon singen, dass sehr oft Gewalt in der Schule durch Rache motiviert ist. Was heißt es, wenn Gott sagt, Cristiano, lass es sein. Die Rache ist mein. Was meint er denn? Wird er die Leute, die Menschen schlagen? Nein. Wir kommen von der Krippe zum Kreuz. Die Rache, die Menschen haben, die Menschen spüren und die Gefühle, die wir nicht löschen können, die sind da, weil wir Menschen sind und weil wir befreit werden vom Menschsein, nur wenn wir im Himmel sind. Aber diese will sich entladen. Und Gott hat Folgendes sich überlegt. Er selbst ist diese Brücke, diese Entladungskabel, wo er Menschen befreien kann aus dieser Rachelust und sagt, hör mal, wenn ich dir sage, die Rache ist mein, hast du sie nicht mehr. Ich nehme sie auf mich und diese Überbrückung, diese Entladungsmanöver ist am Kreuz passiert. Ist am Kreuz passiert. Die gesamte Rache der Menschheit, die Vergeltungsfluch hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, denn die Heiligkeit Gottes hat es auf ihn entladen. Wie kann denn Gott so schlimm sein? Vergesst nicht, Gott wurde Mensch. Er hat es auf sich genommen. In der Person von Jesus hat Gott die Flüche auf sich genommen, die Racheaktionen, der Hass, die Bitterkeit. Er hat es auf sich genommen und starb am Kreuz und er wurde zum Fluch. Warum? Er wurde zur Sünde. Warum? Weil Christus alles auf sich genommen hat. Wer das versteht, hat die Tiefe der Botschaft von Weihnachten verstanden. Er ist der Retter, wie ein Blitzableiter. Das Kreuz. Und deswegen, wer das versteht, braucht nicht Opfer zu sein von Vergeltung, sondern er kann sich auf den Gekreuzigten berufen und ihn um Hilfe bitten. Jeder, der Mensch, der hassen tut, der Bitterkeit hat, der Menschen, wo du lieblos bist, du kannst es bei Gott. Und du selbst bekommst Hilfe. Du selbst wirst befreit. Es gibt auch Racheakte an sich selber. Wenn Menschen sich ritzen, wenn Menschen sich wehtun. Und es gibt nicht nur körperliches Ritzen, es gibt auch seelisches Ritzen, wo man sich einfach was Schlimmes in der Seele antut. Warum? Weil das ist Rache mit mir selbst. Weil ich mir nicht vergeben kann. Ich komme von der Krippe zum Kreuz. Gott hat gesagt, die Rache gehört mir, gehört dir nicht mehr. Auch die Gewalt und die Rache über dich selbst, die gehört dir nicht mehr. Das ist mein. Hat jemand verstanden, was die Botschaft vom Kreuz ist? Halleluja. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das Kreuz Jesu Christi ist der Ort, an dem sich alle Lebenszerstörung, alle Lieblosigkeit und alle Gottvergessenheit zusammenballen. Das Kreuz von Jesus ist der Ort der Rache an einem Unschuldigen. Er hat es auf sich umgeleitet. Der Ort Golgatha, das Kreuz von Jesu, ist der Ort, an dem die Rache, an dem Gott der Liebe, Gott seine Liebe daraus fließen lässt. An diesem Ort hat der allmächtige Gott die Rache auf sich selbst genommen. Und das ist die einzige Grundlage des Menschen, wieder hoffen zu können und vertrauen zu können. Oh, lasst uns mal dieses Lied singen. Zusammen können wir das Lied jetzt singen. Jesaja 35, 5 bis 10. Hoffnungsbilder, Hoffnungsbilder, Hoffnungsbilder. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet. Und die Tauben können auf einmal hören. Was für ein schönes Lied. Gelähmte springen wie ein Hirsch. Und Stumme singen aus voller Kehle. In der Wüste brechen Quellen hervor. Bäche fließen durch die öde Steppe. Teiche entstehen, wo vorher heißes Wüstensand war. In der dürren Landschaft sprudelt Wasser aus dem Boden. Wo heute noch Schakale lagern, wachsen dann Gras, Binsen und Schilf. Eine Straße wird es dort geben, wo du denkst, wo es keinen Weg gibt. Dort wird es eine Straße geben, die man die heilige Straße nennt. Kein Löwe liegt im Wegrand auf der Lauer. Auch andere Raubtiere gibt es dort nicht mehr. Nur die erlösten Menschen gehen auf dieser Straße. Alle, die der Herr befreit, werden jubeln, aus der Gefangenschaft zum Berg Zion zurückkehren. Das Volk hört diese Worte. Und unser Berg Zion ist nicht das irdische Jerusalem, es ist das himmlische Jerusalem. Dafür leben wir. Wir sind solo pellegrinaggi, sagt der Italiener. Wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind Bürger des Himmels, Halleluja. Die, die Jesus erkannt haben, die die Botschaft des Kreuzes verstanden haben, die sich beugen unter dieser Botschaft. Berg Zion ist der Himmel. Dann sind Trauer und Sorge für immer zusammen vorbei. Glück und Frieden halten Einzug und die Freude hört niemals auf. Redest du von dieser Welt? Nein, ich rede von der nächsten Welt. Wir sind auf der Durchreise, ihr Lieben. Unsere Hoffnung liegt auf diesem ewigen Zustand. Ich weiß, hier ist das Millennium beschrieben, das tausendjährige Reich. Aber wisst ihr es mir, theologisch habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich möchte es für meine Seele sagen, Graziano. Das wartet auf dich. Und wir sind wie eine Kerze. Unser Leben wird nicht länger, es wird kürzer. Aber die Hoffnung, die wir haben, für was lohnt es sich zu leben? Wer weiß, für was sich zu leben lohnt, ist bereit, mit Freude zu sterben. Weil du weißt, das erwartet mich. Und der Zustand, dass Menschen, wenn nur Menschen Hoffnung schöpfen, ist schon die halbe Miete bezahlt. Ist schon das halbe getan. Wenn du Hoffnungsmensch einen anderen Menschen zu einem Hoffnungsmenschen produzierst, wow, dann wird diese Welt erträglicher und besser. Und Johannes der Täufer, hey, der Sohn von Elisabeth und Zacharias, der Cousin von Jesus, der war ganz schlau. Und er hat zu Jesus gesagt, ja, Jesaja 35, ich kenne diese Stelle. Die Blinde werden. Verkörperst du diese Story? Und Jesus sagt, komm her, Jungs, richtet meinem meinen Cousin, der gerade enthauptet wird. Denn Johannes war im Gefängnis. Und er hatte keine Hoffnung mehr. Entschuldigung. und er lässt ausrichten. Ich bin hier wegen dir, Jesus. Ich bin in diesem Gefängnis, weil ich dich liebe. Aber bist du der Retter? Bist du Jesaja 35? Bist du derjenige, auf den wir warten? Bist du es wirklich? Und ihr Lieben, Zweifeln gehören zu unserem Leben. Zweifeln gehören dazu. Und Jesus hat nichts anderes zu sagen. Der hat bestimmt geheult, so wie ich. Und sagt meinen Cousin, der gerade sein Leben ihm gibt, ich bin es. Und Matthäus 11, 5 bis 6, sagt meinen Cousin Johannes, sagt ihm, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden wieder lebendig und den Armen wird die rettende Botschaft verkündet. Und sagt ihm, glücklich zu schätzen ist jeder, der an mich keinen Anstoß nimmt. Das ist die Tiefe, die wir brauchen, ihr Lieben. In Momente von Zweifel, von Bedrohung, an Jesus festzuhalten und keinen Anstoß an ihn nehmen. Das ist der Höhepunkt. Das ist das Höhepunkt, der Höhepunkt. Glücklich zu schätzen kann sich jeder, der nicht an mir Anstoß nimmt. Und er sagt gerade seinem Cousin, du bist sogar bereit, deinen Kopf hinzuhalten. Und du nimmst keinen Anstoß auf mich. Warum konnte das Johannes so tun? Weil sein Blick war nicht auf das Irdische, sondern auf das Himmlische. Sein Blick war auf die Ewigkeit gerichtet. Sein Blick war da gerichtet, wo Jesus sagt, ich bin bei euch und wer stirbt, wird leben. Und wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, er wird leben. Er wird leben und bei mir sein. Wer ohne diese Hoffnung ist, der ist nicht glücklich, sondern er ist verstorben. Denn er hat sich vergraben in einer Weltsicht ohne Erwartung, ohne Hoffnung, ohne Horizont. Und ich zitiere aus seinem wunderbaren Buch, und das heißt genauso, Hoffnungsmensch. Wer hofft, sieht weiter, denn die Hoffnung ist der Atem von morgen. Wer hofft, steht auf, bricht auf, wagt neue Wege. Wer hofft, fängt wieder neu an. Wer hofft, findet sich mit dem Ende nicht ab, fügt sich nicht in Ausweglosigkeit, versinkt nicht in Verzweiflung, schließt nicht aus, schließt sich nicht ein. Wer hofft, weiß um eine offene Tür. Wer hofft, lebt, geht und gestaltet, vertraut, dass etwas werden wird, dass das Werden nicht aufhört, dass ein Morgen kommt. Wer hofft, trotz der Vergänglichkeit, bleibt stur, auch wenn Tod und Teufel drohen, Zweifel drohen, wenn Hass und Hetze heulen. Wer hofft, hält aus. Wer hofft, sieht andere und hört, nimmt wahr, nimmt auf, nimmt ernst. Sieht die Welt mit anderen Augen, wer hofft. Er sieht die Welt im Lichte dessen, was werden kann. Wer hofft, lebt mit weitem Horizont. Lässt sich tragen von einer heiteren Gelassenheit. Wer hofft, weiß, welche Welt am Ende siegen wird. Wer hofft, steht mit beiden Beinen auf der Erde und hat ein Stück Himmel in seinem Herzen. Wer hofft, ist geerdet, aber auch beflügelt. Er ist geerdet, aber auch beflügelt. Das alles zugleich. Und das hat der Kleine aus Bethlehem uns alles gebracht. Das Kind, was euch geboren wurde, ist der Retter, ist Immanuel, ist Gott mit dir, Gott mit uns. Und Gott hat sie herausgeholt. Und er holt dich heraus aus der Wüste der erstorbenen Erwartungen, aus der Wüste der versteinerten Herzen und aus der Wüste der verlorenen Hoffnungen. Gott holt dich da raus. Komm. Das ist das Kind von Bethlehem. Und ich möchte euch ein Bild zeigen vom Cover von Wüstenheil. Ich bin so berührt über diesen Cover. Ich bin so dankbar, was auch durch Live Worship im ganzen Land in der letzten Tour alles geschehen ist. Gott hat lebendige Hoffnung in die Herzen gebracht. Über 8000 Menschen haben das erleben dürfen. Ich danke Gott für dieses Ministry und für diesen Cover. Hier ist ein Weg in der Wüste gezeichnet. Gott hat einen Weg für dich, wo du keins mehr siehst. Wo du keine Wege mehr siehst, Mark, hat Gott einen Weg für dich. Und das ist oasig, voller lebendigen Wasser. Das befruchtet dein Herz, deine Umstände, dein Haus. Und das sind diese drei Dinge, die ich festhalten will zum Schluss. Und vergiss dieses Bild nicht. Denn das ist ein Bild von der Hoffnung, vom Strom der Hoffnung. Aber es ist auch ein Bild von deinem Leben. In deiner Wüste schenkt Gott diesen Strom hinein. Und am Ende, es kommt noch besser, am Ende bist du dieser Strom. Hoffnungsmensch. Wir halten diese drei Punkte zum Schluss. Wo Jesus kommt, erstens, bleibt nichts beim Alten. Menschen geraten in Bewegung. Sie beginnen zu hoffen und neu zu erwarten. Neue Lebensmöglichkeiten, wo wir keine Möglichkeiten mehr sehen. Wo Jesus kommt, bleibt nichts beim Alten. Zweitens, wo Jesus kommt, Immanuel, Gott ist da. Der Retter ist da. Wo Jesus kommt, wo du ihn kommen lässt, werden Menschen wunderbar verändert. Warum? Sie erheben ihr Haupt, sie gehen mit beiden Beinen, sie haben Hoffnung. Sie haben Hoffnung für sich selbst. Sie sind abgeklärt. Sie haben Frieden mit Gott geschlossen. Sie hören. Und drittens, wo Jesus kommt, gibt es immer einen Weg. Zu wem sage ich das gerade? Es gibt einen Weg. Jesus ist der Weg. Er ist der Ausweg. Er ist der Weg. Und es gibt immer einen Weg. Und deswegen heißt es dann in Jesaja 43, 19, da heißt es, schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Hast du es noch nicht gemerkt? Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Und Johannes 7, wer an mich glaubt, wird erfahren, wie die Heilige Schrift sagt, Jesaja 35, von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Du Hoffnungsmensch, du bist wie ein starker Strom. Kann man das Bild noch mal schauen? Das Bild vom Wüstenheil. Dieser Strom bist du. Das bin ich. Du fließt hinein in deine Firma, in deine Schule, in deine Familie. Hoffnungsmensch. Ströme lebendigen Wassers. Sie fließen da hinein. Und das ist mein Gebet. Für mich und für uns alle. Heiliger Geist, mach uns zu Hoffnungsmenschen. Wo du kommst, Jesus, da bleibt nichts mehr gleich. Da bleibt nichts beim Alten, alles wird neu. Neuer Mut, neue Angst, die immer wieder kommt, wird rausgebracht. Neuer Mut treibt die neue Angst weg. Vertrauen, wo vorher Misstrauen war, Hass war. Ich danke dir, mein Gott. Wo Jesus kommt, werden Menschen wunderbar verändert. Wo Jesus kommt, gibt es immer einen Weg. Und ich danke dir, dass du durch deinen Geist gesprochen hast zu jedem Einzelnen von uns. Und ich bitte dich, Herr, erreiche du unsere Herzen. Und ich möchte ein Gebet sprechen für Menschen, die keinen Weg mehr sehen in ihrer Situation. In den Namen Jesus spreche ich es aus. Der Herr hat einen Weg gelegt in der Wüste. In der Wüste deiner Ungewissheit, in der Wüste deiner Unsicherheit, in der Wüste deiner Ängste, da ist ein Weg. Er ist dieser Weg. Und ich bitte dich, ob du hier bist oder zu Hause, vertrau auf Jesus. Er ist der Weg nach draußen, von dir selbst, von deiner eigenen Verschlossenheit, von deinem eigenen Selbstflüchen. Er befreit dich, er vergibt dir. Er ist der Weg raus aus deiner Sünde und Schuld, von dem du die Last trägst. Er ist der Weg. Er ist der Weg des Lebens. Ich danke dir, Herr. Nimm es an für dein Leben. In Jesu Namen, in den wunderbaren Namen von Jesus, Name über alle Namen, Herr.